Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Jetzt ist ja nur noch einer da, der da sitzt. Letztes Mal habe ich euch ja gefragt, wie es denn mit Pommes ist und mit dem Mayonnaise-Tube. Heute kommt die nächste Frage. Irgendwann wirst du ja auch mal eine, so ging es meinen Schülern jedenfalls, ein Praktikum machen und dann muss man Bewerbungsunterlagen schreiben. Was fällt denn da ganz besonders auf oder was ist da ganz besonders wichtig bei so Bewerbungsunterlagen? Weißt du das? Also meinen Schülern habe ich immer eingetrichtert, das muss fehlerfrei sein. Okay, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Vorhin hat er mit Doppel-N gehabt, also wir haben es schon wieder korrigiert. Ja, wir haben Nachhilfestunde für Analphabeten. Was braucht der Bewerbungszettel noch? Ganz besonders einen Lebenslauf. Nicht da, wo draufsteht, was man so gemacht hat, wann man geboren ist und warum und so weiter. Und jedenfalls ein Lebenslauf, da wird einem immer gleich gesagt, handgeschrieben. Nicht mit Maschine, können wir ja viel leichter machen. Nicht? Ich habe mit meiner Monika, wie ich meine Bewerbungssachen geschrieben habe, dann elektrisch getippt und 5-mal Tipp-Ex weg und was weiß ich, heute geht es ja mit Computer viel besser. Nein, sie sagen, bitte handgeschrieben. Ja, wieso denn das? Kannst du überhaupt noch einschreiben? Ja, heute tippt man ja nur noch nicht. Tasten drücken ist angesagt. Aber er kriegt es auch noch so hin. Warum handgeschrieben? Warum verlangen die denn das? Mit Kugelschreiber oder Tinte nicht? Dann gibt es da so ein bisschen Gewische. Es verwackelt, krumme Linien gibt es nicht. Man hat so ein bisschen schräg geschrieben. Ja, gibt es ja alles. Nicht? Also, warum handgeschrieben? Einfach deshalb, weil ein handgeschriebener Lebenslauf den Menschen zeigt, wie er ist. Krickelkrackeln, noch links und rechts oder sonst irgendwie. Ein Foto, das lässt sich retuschieren, nicht? Da kann man ein bisschen Kosmetik machen. Aber handgeschrieben offenbart eigentlich das Wesen eines Menschen. Liebevoll oder radikal, freundlich oder herrschsüchtig, ausgeglichen, unruhig, ja. All diese Sachen kann man durch eine Handschrift gut erkennen. Paulus weiß das, er schreibt ja auch immer wieder am Ende seiner Briefe, heißt dann mit eigener Handschrift geschrieben, groß, nicht? Vielleicht hat er ein Augenleiden gehabt. Am Schluss hat er das also diktiert in Großbuchstaben. Und hier konnte der Leser auch ein Stück weit sehen, was sein Wesen und was sein Glauben ausmacht. Wer also den Menschen kennenlernen und verstehen will, muss seine Handschrift anschauen. Und das gilt auch für Gott. Jetzt wollen wir einfach mal weiterlesen in unserem Daniel. Wir haben es ja bis Vers 16 geschafft. Jetzt schaffen wir es auch noch bis Vers 30. Wer mitlesen möchte. Da fing Daniel an und sprach vor dem König, behalte deine Gaben und gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und kundtun. Was sie denn bedeute. Mein König, Gott der Höchste, hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und um solcher Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker und alle Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Er tötete, wen er wollte. Er ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte. Er demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz überhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre, wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und sein Herz wurde gleich dem der Tiere. Und er musste bei den Wildhausen, fraß Gras wie die Rinder und sein Leib mag unter dem Tau des Himmels gelegen haben und wurde nass, bis er lernte, dass der Gott der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben. Die Gefäße deines Hauses, seines Hauses, hat man vor dich bringen müssen. Und du und deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören können, noch fühlen. Den Gott aber, der deinem Boden und alle deine Wege in seiner Hand hat, den hast du nicht geehrt. Und darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So lautet aber die Schrift, die dort geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Sie bedeutet dies, Mene, das ist, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen, zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben. Und er ließ von ihm verkünden, dass er der Dritte im Königreich sei. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Herr, gib jetzt Licht auch in unsere dunkle Herzenskammer hinein, dass wir nicht auch am Ende so ausgehen wie Belsazar. Amen. Ja, wenn ich Gottes Handschrift anschaue, dann erkenne ich, was Gott möchte. Ein paar theologische Bücher helfen hier nur ein bisschen weiter. Auch die Gefühlsebene, ja, ein paar fromme Gefühle in der Brust helfen hier nicht weiter. Wer Gott kennenlernen will, der muss seine Handschrift kennen. Wer Gott verstehen will, muss seine Handschrift verstehen und entziffern können. Aber das ist die Frage, hat Gott überhaupt eine Handschrift? Dass der Tod eine Handschrift hat, das wissen wir. Da brauchen wir nur morgens in die Zeitung reinschauen und mit schwarzen Buchstaben lesen wir auf Seite XY, wer alles gegangen ist. Der Tod hat eine schreckliche Handschrift. Dass die Krankheit eine Handschrift hat, das wissen wir auch. Unübersehbar. Jeden Abend, wenn die Schmerzen kommen und wir nicht wissen, wie wir die Nacht durchstehen sollen, dann sehen wir, was die Krankheit für eine schreckliche Handschrift hat. Eine kalte Handschrift. Das Leid hat eine. Wir wissen auch jeden Tag, wenn Kummer und Elend uns zeichnen, die Handschrift des Leides, eine seelenlose Handschrift, ist unübersehbar. Aber schreibt Gott mit der Hand? Greift Gott zur Feder? Hat Gott denn wirklich eine Handschrift? Fragezeichen. Drei Schüler vom ehemaligen Bremer Gerhard-Rolfs-Gymnasium, ist in Fegesack, ist heute eine Oberschule, haben vor Jahren eine Anzeige an eine Wand geschrieben. Das heißt da, nach langer Untätigkeit verschied Gott der Herr. Wie wir lesen, verhungern immer noch Menschen und sammelt immer noch die Kirchengemeinde Geld für einen neuen Anstrich des Friedhofstaunes. Wie wir meinen, zwingt sich jedem, der redlich denkt, die Folgerung auf, den Gott, der aufs Beste bestellt, den gibt es nicht mehr. Der hat seine Arbeit niedergelegt, die Stelle ist offen und er muss jetzt vertreten werden. In stiller Trauer Ingbert, Hermann und Wilfried. Jeder konnte das schwarz auf weiß lesen. Dieser Gott ist tot und seine Anschrift gibt es auch nicht mehr. Und wie viele von uns meinen, die Handschrift Gottes, oh, die habe ich noch nirgends gelesen bei mir im Zimmer. Also, so kann es doch gar nicht so doll mit diesem Gott ausschauen. Und eine Handschrift, die habe ich noch nie entziffern können. Belsazar las das anders. Der heruntergekommene Sohn dieses glänzenden Königs, dem gingen die Augen über. Die Gipswand im Ballsaal wurde zur Wandtafel des Himmels. Keiner konnte das jetzt übersehen. Gott schreibt, ihm sind nicht die Finger versteift. Gott schreibt, ihm ist auch nicht der Griffel aus der Hand rausgefallen, weil er zu zattrig ist. Gott schreibt, ihn können wir nicht abschreiben. Gott schreibt, dieser Gott, der sieht, der hört, der redet, der spricht, der läuft, dieser Gott schreibt auch. Und wenn es sein muss, mit der Sprühdose, kein Problem. Der ausgelassene König musste erst lernen, wir tun gut daran, diese Schreibstunde in Daniel 5 als Lesenachhilfe oder als Nachhilfestunde für uns Analphabeten zu nutzen. Das Erste, was hier mir aufgefallen ist, Gott schreibt spät. Oh, jetzt muss ich weitermachen. Gott schreibt spät. Zwischen Kapitel 4 und 5, Daniel, ist eigentlich ein Einschnitt. Und das ist wie so ein Neuanfang. Die Frage ist natürlich, warum? Die andere Frage ist gleich, wo ist denn der Daniel geblieben? In Kapitel 4 haben wir, 3 haben wir nicht gesehen, in Kapitel 4 haben wir ihn auch nicht gesehen. Oder haben wir ihn gesehen, aber jetzt auf einmal ist er gar nicht mehr da. Was ist denn aus dem Daniel geworden? Nun, er ist aussortiert, abgesägt, aufs Nebengleis geschoben, zur Tür rausgeflogen. Wir wissen, er war ja als Minister ausgebildet. Lang, teuer, gründlich, so könnte man sagen. Aber dort saß jetzt ein Neuer. Neue Besen kehren gut. Und weil auf dem Thron eben ein Neuer saß, dann musste eben auch ein neuer Minister her. Ist doch klar, man wechselt einfach die Unterhemden und die Hemden aus. Und dieser neue König, der war schlicht und einfach eine Niete. Oh, hierzu. Ist ja schwierig, das von jemandem zu sagen, nicht? Man sagt zwar, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, aber hier sehen wir deutlich, so war es beim Nebukadnezar nicht. Manchmal haben die größten Männer auch die peinlichsten Söhne zur Welt gebracht, ja. Jedenfalls, der Nebukadnezar war ja ein Mann, der hat in 43-jähriger Aufbauarbeit, was der da geleistet hat, ist kolossal. Ich habe es letztes Mal so ein wenig ausgeführt. Und manchmal ist schon die nächste Generation oder die übernächste, die das, was diese großen Baumeister und Könige aufgebaut haben, dass sie es wieder eingerissen haben. Und hier genügt es schon, die nächste Generation, der Sohn, hat alles durchgebracht. Wir erinnern uns noch einmal, er hat das erste Weltreich auf die Beine gestellt, dieser Nebukadnezar. Er war nach außen hin bemüht, sein Reich zu festigen und nach innen natürlich auch. Hat einen riesigen Tempel, 8 Stockwerke gebaut, eine Mauer und was nicht alles, ja, was wir da so sehen. Ein schmuckes Gärtchen für seine Frau, 3 Quadratkilometer groß, nicht? Und mit einer riesigen, gewaltigen Terrassenanlage mit allen Raffinessen. Dieser Nebukadnezar, sag ich mal wieder, der war Feldherr, er war Bauherr. Und er war aber auch zugleich größenwahnsinnig geworden. Wir haben es gerade gehört. Aber dieser Nebu war, das Größte bei ihm war, er war ein Sünder. Und was er als Sünder vollbracht hat, ist ungeheuer. Am Ende seines Lebens hat er noch den Weg zu Gott gefunden und ihm die Ehre gegeben. Diese späte Buße ist bemerkenswert. Es ist nie zu spät zum Umkehren. Auch hier sitzen ja schon Ergraute, ich zähle ja auch dazu. Und manch einer hat vielleicht den Weg zu Jesus noch nicht eingeschlagen. Man ist immer nicht dabei, freut sich, dass man Gemeinschaft Sonntagmorgens hat und vielleicht auch die Woche über. Aber man hat noch nie so richtig die Sache in die Hand genommen und sein ganzes Leben Jesus anvertraut. Das war das Größte eigentlich im Leben dieses Nebukadnezars. Auch eine späte Buße ist möglich. Er war ein Mann in jeder Hinsicht von Format. Aber wie gesagt, sein Sohn eine ausgesprochene Niete. Belsatzar hat auf Daniel gepfiffen, weil er einfach ideologisch nicht so richtig ins Konzept reingepasst hat. Er hat das falsche Parteibuch in der Tasche gehabt. Er glaubte an Gott, den einzigen Gott, den wahren Gott der Bibel. Und Belsatzar und seine Leute glaubten an viele Götter. Und zwar nach Vers 4, wie wir es vorhin gelesen haben, an die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter. Eine regelrechte Göttersammlung haben wir da vor uns, nicht? Für jeden Fall den richtigen Gott. So wie einer eine Musik-CD-Palette zu Hause hat, nicht? Wo man für jeden Fall die richtige Musik hat, Trauer, Freude und so weiter, melancholisch. So war es auch bei dem Belsatzar für jede erdenkliche Situation den richtigen Gott verfügbar. Das ist bequem. Aus einem ganz einfachen Grunde. Ich sehe den Gott. Der hat manchmal Holzaugen mit so ein bisschen Steinchen drin und guckt einen nicht an. Ich kann den sehen und ansonsten lässt er mich in Ruhe. Demgegenüber war der Gott der Bibel unbequem und unangenehm. Der sieht jeden, aber wir können ihn nicht sehen. Und Hagar schon, die Magd von Abraham, sagte, du bist ein Gott, der mich sieht. 5. Mose haben wir das Gleiche. Deine Augen haben alles gesehen. Verstehen wir jetzt diese unbequeme Aussage? Gott hat alles gesehen, was ich am Tag gemacht habe. Er hat alles gesehen, was in meinem Herzen, was in meinen Gedanken vor sich ging. Deswegen haben die Indianer in Nordamerika oft gesagt, wir brauchen keinen Gott, der so scharf guckt, der so scharf hinschaut. Das ist unangenehm. Und ein Bürger, der sich mit diesem unsichtbaren und doch anwesenden Gott identifiziert, der ist ein Risikofaktor. Aus Sicherheitsgründen muss er schnell aus dem Staatsdienst raus. Besazar pfiff auf die Ausbildung, seine Fähigkeiten und seinen Verdienst. Und weil er nicht die goldenen, silbernen und was für Götter anbetete, musste er eben dran glauben. Daniel packte die Koffer und verschwand. Und als Belsazar den Daniel los war, ja, da ging es erst richtig los. Jetzt fängt er an, dachte, ja, mein Vater, der hat gut gebaut, da mache ich mit. Da möchte ich auch was auf die Beine stellen. Aber das Einzige, was er zustande brachte in seinem ganzen Reich, er baute eine Riesenkneipe. Das ist es, eine Riesenkneipe, die einzige Tat, die letztendlich auch in der Geschichte von diesem Belsazar ja, überliefert ist, eine riesige Bierschwemme. Bei Ausgrabungen entdeckte man 17 Meter breit, 52 Meter lang, also ein halbes Fußballfeld. Ne? Da muss man passen, schon eine ganze Menge Leute rein. Tja, mit hellem Gips verputzt, geweißte Wände, was dort an Alkohol verputzt wurde, das kann man sich nur schwach vorstellen. Platz für 1000 Mann. Die Bibel benutzt hier ein Wort, sonst sagt sie auch trinken, aber hier benutzt sie einen anderen Begriff im Hebräischen, nämlich den Ausdruck saufen. Das war ein richtiger Saufpalast, der hier entstanden ist. Und das ist das Einzige, was dieser Belsazar seiner Nachwelt hinterlassen hat. Die Geschichte wäre ja schon längst vergessen, wenn es nicht in der Bibel stünde und Heinrich Heine über Belsazar, André wird mir da sicher zustimmen, ja, ein Gedicht, eine Ballade darüber geschrieben hat. Und ich habe sie früher auch wohl gelesen, aber früher musste man sie auch auswendig lernen. Brauchen wir jetzt nicht nachholen. Er schreibt da, die Mitternacht zog näher schon, in stiller Ruh lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal, Belsazar hielt sein Königsmahl. Also, der Belsazar hat diese Supertränke gebaut für seine sonstigen Ochsen in Anführungszeichen. Das ist die ganz geschichtliche Leistung dieses Belsazars. Und deswegen ist dieser Mann eine Null. Ja, und wenn nun so eine Null an der Macht ist, dann wird es gefährlich. Am Anfang steht ja ganz was Harmloses da. Auch die Fehde von Belsazar fängt ganz harmlos an. Daniel 5 lesen wir Vers 1. König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen. Punkt. Gott hat ja auch nichts dagegen, dass man ein herrliches Mahl macht. Im Gegenteil, Jesus spricht ja selber vom Hochzeitsmahl auch in der Ewigkeit. Und wir denken an die Hochzeit in Kanaan. Da ist er auch nicht rumgelaufen und hat geschmollt. Aber nur Essen auf die Dauer macht keinen Spaß. Da fehlt doch noch was. Da war doch noch was. Richtig, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Zum guten Essen ein gutes Weinchen, klar. Gott hat auch nichts gegen einen guten Wein. Im Gegenteil, Jesus sagt, dass er im Reiche Gottes ja auch wieder mit uns Wein trinken wird. Und auch hier gönnt er uns auch schon einen guten Tropfen. Er ist also weder asketisch noch kleinlich. Gott ist nicht grundsätzlich gegen das Trinken von Alkohol, sondern gegen das Saufen von Alkohol. Und das Saufen war natürlich die Hauptsache bei diesem Fest. Viel zu viel. König Belsazar macht ein herrliches Mahl und säuft sich voll mit seinen Kumpanen. Die Knechte, sagt Heinrich Heine, saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Weihen. Das Gefährliche am Alkohol ist ja seine enthemmende Wirkung. Kaum hat er ein paar Klare drin, dann sieht man schon nicht mehr so ganz klar und macht Dinge, die man hinterher eventuell schwer bereut. Ich habe selbst in der Verwandtschaft, meine Onkel waren dem verfallen durch den Krieg und da hat man Böses gesehen. Ja, Belsazar Superfete ist ja ein Beispiel dafür, wie das sich langsam zu einer verheerenden Wirkung, Schritt für Schritt fallen alle Hemmungen weg. Ja? Es beginnt harmlos und endet hemmungslos, immer dieses Los. Und nun saufen sie, aber mit der Zeit macht das Saufen auch keinen Spaß mehr, es dreht sich alles. Ja, da war doch noch was. Richtig, jetzt müssen Weiber ran. Ja, die bringen die 1000 Männer mal so richtig in Schwung. Kein feines Essen ohne flotte Mätressen, könnte man sagen. Denn was ein richtiger König ist, der begnügt sich ja nicht nur mit einer Frau, sondern der hat Frauen und dann noch in der Mehrzahl und dann noch natürlich Nebenfrauen. Tja, die müssen alle antanzen und vortanzen und vorsingen und anmachen. Wein, Weib und Gesang. So nimmt die Fete den babylonischen Gang. Die Orgie geht los. Aber diese Art von Vergnügen, die macht ja auf Dauer auch keinen Spaß. Ja, da war doch noch was. Da war doch noch was. Und dann liegen sie lang, stinkbesoffen, mit den Damen im Arm und langweilen sich schon wieder. Da war doch noch was. Ah, richtig! Als Belsazar so betrunken war, dass er vom Thron runterfällt, da fällt ihm auf einmal ein ganz besonderer Gag ein. Kommt der zweite Punkt. Gott schreibt plötzlich. Nun wollte er sich als König präsentieren und als höchster Gott intronisieren. Deshalb hat er die ganze Haute-Volée seines Landes eingeladen. Deshalb wurde jetzt das Beste aus Küche und Keller aufgetischt. Und deshalb wurde das große Fass aufgemacht. Und deshalb ließ er jetzt wieder einen ganz tollen neuen Gag sich einfallen. Eine einmalige Nummer, eine Überraschung, die sie nie, gar nie vergessen sollten. Die heiligen Geräte seines Vaters aus Jerusalem, die er da mitgebracht hatte, die wurden jetzt hereingeschleppt und vollgemacht. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Es sind also materielle Götter. Es ist eine Religion des Materialismus, die hier gefeiert wird. Und das Lob der goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter, das macht klar, es geht hier um mehr als so ein bisschen pikante Überraschung für abgeschlaffte Betrunkene. Es geht hier um mehr als so ein bisschen Nervenkitzel für verwähnte obere 10.000. Es geht hier um eine Verhöhnung Gottes. Und Heinrich Heine hat das in seinem Gedicht meisterhaft zum Ausdruck gebracht. Ich lese einmal. Und blindlings reißt der Mut ihn fort. Er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Und er brüstet sich frech und lästert wild. Der Knechtenschar ihm Beifall brüllt. Und der König ergreift mit Frevlers Hand einen heiligen Becher gefüllt bis zum Rand. Und er leert ihn hastig bis auf den Grund und ruft mit lautem schäumenden Mund: Jehova, dir kündige ich auf ewig Hohn. Ich bin der König von Babylon. Bis hierher hat Gott zugeschaut. Gott straft nicht jeden Sünder sofort ab. Jetzt greift Gott aber zur Sprühpistole. Jetzt greift Gott plötzlich ein. Plötzlich ließ sich dieser Gott eine Nummer gefallen, die überhaupt im Festprogramm gar nicht vorgesehen war. Der Saal ist in Stimmung, die heiligen Gefäße kreisen, die Weiber kreischen, die Männer grapschen, sie grölen, huren, saufen. Plötzlich verstummt eine Stimme nach der anderen. Zur Totenstille in diesem riesigen Raum. Plötzlich fahren die zerzausten Köpfe hoch. Plötzlich reißen sie die verquollenen Augen auf. Plötzlich halten sie alle die Luft an. In Vers 5 heißt es, im gleichen Augenblick ging hervor Finger wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand, dem königlichen Saal, und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfernte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn, sodass er wie gelähmt war und ihm die Beine zitterten. Gebannt folgen sie ihm alle. Die Buchstaben auf Buchstaben dort an der Wand erscheinen. Sie sind atemlos vor Staunen. Die gesprühte Parole, die da erscheint, lautet Mene, Mene, Tekel, Upharsin, ein Spruch, dessen Sinn im Saal kein Mensch versteht. Zeichen tauchen ja immer wieder auf. Der Gott, der im Dunkeln wohnt, schreibt plötzlich helle Zeichen. Matthäus spricht von den Zeichen der Zeit. Sie haben nicht immer einen so gipsartig, geisterhaft, dramatischen Charakter. Er kann auch auf asphaltierten Straßen schreiben, wenn der Verkehrsunfall uns plötzlich aus dem Alltagsrhythmus herausreißt. Er kann auf bedrucktem Papier schreiben, wenn die Todesanzeige ins Haus flattert und der Tod eines lieben Menschen angekündigt wird. Er kann auch auf ausgefüllten Krankenscheinen schreiben, wenn eine Krankheit eure Pläne letztendlich zunichte macht. Er kann durch Hochwasser schreiben. Er kann mit Erdbeben schreiben. Es gibt überhaupt nichts, womit Gott nicht schreiben könnte. Wo hat er denn bei dir schon geschrieben? Sicher, man kann alles hinterfragen und erklären. Hätte bei Saza heute, 2021, gelebt, dann wäre vielleicht die nächste Gutachterkommission gekommen, zusammengetreten, man hätte den Fall betrachtet und diese schriftähnlichen Risse vielleicht von einem kräftigen Düsenknall erklärt und dem Belsazar empfohlen, bitteschön Einflugschneise für die Düsenjäger um 10 Kilometer verlegen, dann passiert das nicht noch einmal. Wir haben erstaunliche Fähigkeiten, diese Schreibschrift Gottes, diese Warnzeichen Gottes zu entschärfen. Corona hat natürlich nichts mit Gott zu tun, natürlich. Aquaplaning führt zum Verkehrsunfall, aber eine kleine Erkältung führt zur Krankheit, natürlich. Angeschlagenes Herz führt zum Tod. Die Bibel sagt, dieser Gott hat immer seine Hand im Spiel. Und er ruft sich in Erinnerung, er setzt die Zeichen. Gott schreibt plötzlich. Und jetzt das Dritte. Gott schreibt verschlüsselt. Das Erstaunliche ist ja nicht unbedingt, dass die Schrift da an der Wand erscheint. Das Erstaunliche für mich ist eigentlich etwas ganz anderes. Dass Gott nur mit dem Finger an der Wand schreibt oder mit der Sprühdose. Und dass er nicht mit der Faust auf den Tisch haut, dass die ganze Bagage dort in Ohnmacht fällt. Bei seinem eigenen Volk war er ganz pingelig. Jeder, der diese Gefäße aus der Stiftshütte verunreinigt und veruntreut hat, war sofort ein Todeskandidat. Bei dir und bei Belsazar rammt er uns nicht den Becher in den Hals rein. Er stößt uns nicht vom Schemel. Und er lässt uns auch nicht am Suff ersticken. Er öffnet nicht die Erde, um diese ganze Saufhöhle zu verschlingen. Nein, Gott malt plötzlich mit der Hand an die Wand. Der König war weiß wie die Wand. Den Herrschaften gefror das Lachen auf den Lippen. Todesangst schließt sich durch die Reihen. Und selbst die schnell herbeigeeilten und herbeigerufenen Hofgelehrten mussten sagen, tut uns leid. Handschriftenexperten standen ratlos da. Alle Experten waren am Ende ihres Lateins. Die Magier kamen und keiner konnte diese Graffitis an der Wand deuten. Die hochgepriesene babylonische Gelehrsamkeit, sie war ein einziger Flop. Aber bevor die Tür endgültig ins Schloss fiel, ging sie in dieser Prunkschwemme noch einmal auf. Daniel erschien, dieser Gefangene aus Juda. Dieser Musterschüler am Hof, dieser spätere Staatssekretär in der Regierung. Er las und er übersetzte, Mene, Gott hat dich, Belsazar, gezählt. Tekel, Gott hat dich gewogen. Upharsin, und Gott hat gesehen, zu leicht empfunden. Deshalb wird dein Thron zersägt. Er lässt sich nicht immer unterdrücken, er lässt sich nicht immer ausblenden. Irret euch nicht, sagt der Galaterbrief. Gott lässt sich nicht spotten. Hatte Daniel Linguistik studiert? Hat er irgendwelche Sprachkurse gemacht? Graphologische Studien? Nein. Er hat den Geist Gottes gehabt, sagt die Königinmutter. Er hat die Gabe von oben. Er hat die Begabung vom Himmel. Er kannte die Hand Gottes Und deshalb konnte er auch die Handschrift Gottes entziffern. Liebe Gemeinde, Zeichen der Zeit sind nicht ohne weiteres zu erkennen. Ein paar Augen im Kopf reichen nicht, um das zu entziffern. Es braucht den Heiligen Geist, es braucht Jesus selber, um diese Menetheke, diese Signale Gottes auch für unser eigenes Leben richtig zu erkennen und zu deuten. Und jetzt schauen wir doch mal auf das kräftigste Signal, was Gott gegeben hat nach Golgatha. Dort hat Gott ja mit ganz hellen Leuchtbuchstaben geschrieben, in greller Plakatschrift, leuchtet dort oben vom Holz herunter, Ecce Homo, seht, welch ein Mensch. Doch der eine sagt, das ist ein Lump. Der andere sagt, das ist ein Hochstapler. Und der dritte sagt, nein, das ist ein Verbrecher. Und nur einer, der Hauptmann, der Leiter dieses Exekutionskomitees, der sagt, wahrlich, das ist Gottes Sohn gewesen. Der Sprachschlüssel für Gottes Schrift ist immer der Heilige Geist. Ohne ihn verwechseln wir seine Schriftzeichen mit zufällig erklärbaren Vorkommnissen. Aber mit ihm werden alle Ereignisse, die urplötzlich in unser Leben hineinplatzen, zur Anrede Gottes. Weißt du, mitten in der verhauenen Arbeit, mitten in den Schmerzen der Krankheit, mitten in der Depression der Krankheit, mitten in der Trauer, mitten drin, da blitzt es auf, dieser Gott hat mich nicht abgeschrieben. Du, das ist doch das Ungeheuerliche. Er schreibt mich an. Er gibt es mir sogar schriftlich. Kann man nachlesen, ja wo denn? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren wirst, sondern ewiges Leben hast. Du bist nicht abgeschrieben. Ich hab dich lieb. Ich will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehre und lebe. Gott schreibt nicht sofort, manchmal plötzlich und verschlüsselt. Aber er schreibt immer auch, und jetzt ist das vierte, Gott schreibt persönlich. Er hat seine Schrift ja nicht in die Sterne rein projiziert, wo wir dann lange gucken müssen und keiner kann es so richtig verstehen, sondern an die Wand des Saales hat er da geschrieben. Er hat nicht mit Donnerstimme aus der Ewigkeit heruntergeprasselt, sondern durch die Predigt eines frommen Mannes. Mein König, sagt Daniel, Gott, der Höchste, hat deinen Vater Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und damit ist sofort das zentrale Thema, was dieser Daniel jetzt auf den Tisch bringt, aufgeblättert. Gott hat gegeben, nicht nur dieses eine Zeichen. Er hat gegeben, Himmel und Erde hat er geschaffen. Damit hat er uns Arbeitsplatz und Wohnraum gegeben. Er hat uns das kostbare Leben gegeben. Nicht, dass wir es selber nehmen für uns, sondern dass wir es für ihn nehmen. Er hat Himmelwesen zu Schutzengeln abkommandiert. Damit hat er uns einen Personenschutz gegeben. Er hat Mächte und Gewalten Paroli geboten. Damit hat er uns eine ganz feste Zuversicht gegeben. Und er gab den Augenblick und den Ausblick auf den neuen Himmel und die neue Erde. Und damit hat er uns eine ungeheuerliche Zukunft gegeben. Und er hat noch viel mehr gegeben. Er gab seinen einzigen Sohn auf diese Welt, damit er uns Freude und Vergebung gebe. Schaut, was hat Gott nicht gegeben alles? Seinen Sohn zum ewigen Leben. Was gibt er, was er uns nicht gegeben hat? Und er gibt uns noch viel mehr. Und darauf sollten wir eigentlich gestoßen werden. Daran sollen wir erinnert werden. Die Zeichen sollen uns erneut sagen, Gott hat uns alles mit Christus gegeben. Gott gibt Belsazar, aber er wollte das nicht. Belsazar wollte es schlanker, billiger haben. Belsazar wollte nur ein bisschen erschrecken, aber nicht umkehren. Und deshalb wurde in dieser Nacht Belsazar von den Knechten umgebracht. Und Heinrich Heine, ich zitiere noch einmal die letzten Strophen. Der König stieren Blicks da saß, mit schlotternden Knien und todesblass. Die Knechtenschar saß kalt durchgraut
und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand, zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsasar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Unser Leben darf doch ganz anders laufen. Die Zeichen stehen auf Grün, die stehen auf Hoffnung. Der Ballsaal des kleinen Herrschers, der verwandelt sich jetzt auf einmal in einen Thronsaal des allerhöchsten Gottes. Nicht mehr Adel, Militärs, Diplomaten und lauter Leute mit Vorzeigeetikett und Lametta hier so ein bisschen dran, sondern jetzt dürfen lahme, Krüppel, Blinde hineinkommen und dann wird auch nicht mehr der Becher zum Wohle der Götter herumgereicht, sondern der Kelch des Heiles zur Vergebung der Sünden. Nicht ein Majestätsmahl wird zelebriert, sondern das Abendmahl wird gefeiert. Das große Fest ist im Gange. Der große König, unser Herr, feiert in großer Runde und er will alle, ausnahmslos alle dabei haben. Jeder leere Stuhl ist ihm ein Schmerz. Doch weil er alle dabei haben will, deshalb lädt er auch alle kräftig ein. Deshalb greift er zur Feder und schreibt persönlich, dir ganz persönlich. Hast du es entziffert? In deinem Leid, in der Trauer, im Schock, vielleicht auch im Versagen? Hast du es entziffert? Gott lädt dich ein zu seinem Fest. Deshalb kam Jesus. Gott lädt dich ein zu seinem Fest. Amen. Wollen noch einen Moment der Stille haben und ich bete dann noch. Jesus, wir können nur staunen, wie lange du Mut hast, uns nachzugehen. Du hast einem Belsasar das ganze Leben am Ende noch einmal gezeigt und wo es auch hingehen konnte. Er hat es nicht ergriffen. Nebukadnezar hat es ergriffen. Und auch für uns, Herr Jesus, hast du eine ganz große Leuchtschrift dort am Kreuz angebracht. Der König der Juden, unser Heiland, Jesus Christ, am Kreuz für uns gestorben ist. Lass uns diese Leuchtschrift in unser Herz hineinbrennen, dass wir es nie vergessen. Und wenn dann die dunkle Zeit kommt, die uns nicht gefällt, dass wir uns dann am Kreuz festklammern und nicht loslassen. Und du wirst uns hinübertragen. Wir wollen dir danken für Daniel 5, für dieses Wort, uns zur Mahnung, dass wir aufmerken und dass wir fröhlich unsere Strecke ziehen, wenn wir dich gefunden haben. Amen.